Hier ist die Spiritualität bei Radio Horeb, Ihre Sendung, in der wir geistliche Wahrheiten auf den Grund gehen und in der Sie im Verlauf der Sendung Ihre Erfahrungen einbringen können. Ich bin Bodo Klose, ein herzliches Grüß Gott aus unserem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Einen lieben Gruß auch an die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in Südtirol. Haben Sie heute schon Entscheidungen getroffen? Vermutlich eine ganze Menge. Hat heute oder in den letzten Tagen jemand anderes über Sie oder für Sie eine Entscheidung gefällt? Mag sein. Und wie geht es Ihnen, wie ging es Ihnen mit diesen Entscheidungen? Sind es Entscheidungen, die Sie bremsen und blockieren? Oder sind es Entscheidungen, die Sie motivieren und nach vorne bringen? Entscheidungen, die Sie beleben? Im Psalm 149 bittet der Psalmist: Herr, belebe mich durch deine Entscheide. Also Entscheidungen Gottes über Dinge, die wohl mit mir zu tun haben, und dann aber auch die Frage, ob diese Entscheidungen mich beleben und in meiner Entwicklung freisetzen oder nicht. Aber was sind überhaupt Entscheidungen Gottes? Und wie kann es sein oder wie gelingt es, dass diese Entscheidungen uns beleben? Darüber kommen wir gerne mit Ihnen im Verlauf der Sendung ins Gespräch. Und zunächst spreche ich darüber mit Pater Elmar Busse, der uns aus Essen zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Busse, Sie sind in Heiligenstadt im Eichsfeld in der früheren DDR geboren. Sie haben in Erfurt Theologie studiert, auch dort Ihre Priesterweihe erlebt im Jahre 1980. Sie sind 1990 in die Schönstadtbewegung mit eingestiegen, haben zunächst Jugendarbeit gemacht, später Familien- und Jugendarbeit an verschiedenen Sitzen der Schönstadtbewegung, sind heute in Essen. Und auch meine Frage vielleicht gerade mal an Sie, haben Sie in diesen Tagen selbst eine Entscheidung erlebt, auf die Sie vielleicht gar keinen so direkten Einfluss hatten, und wie ist es Ihnen damit ergangen?
Gut, eine ganz wesentliche Entscheidung, die jetzt in den letzten Tagen veröffentlicht worden ist, deshalb kann ich ja jetzt darüber reden, ist meine Versetzung nach München. Natürlich hat dann die Provinzleitung mit mir einige Gespräche geführt. Man hat Vor- und Nachteile abgewogen. Aber das ist ja doch eine schwerwiegende Entscheidung, jetzt hier von Essen nach 3 Jahren wegzugehen und in München neu anzufangen. Aber es ist auch eine reizvolle Herausforderung.
Also alle, die uns jetzt im Großraum München hören über UKW, dürfen sich freuen, dass Pater Elmar Busse irgendwann nach München kommt.
Ich meine, ist der Umzug.
Im Oktober. Also ein Schönstadtpriester in München. Gut, da gibt es ja ganz viele Menschen in München, aber wer weiß, was sie dort auch bewegen können. Und wie ist es Ihnen, ja, es ist ja natürlich ein längerer Entscheidungsprozess, den Sie sicher mit beeinflusst haben, aber den auch andere über Sie getroffen haben. Frage: Würden Sie sagen, ist das eine Entscheidung Gottes über Leben?
Für mich sind eigentlich dann, wenn solche Entscheidungen einen gewissen inneren Frieden schenken und auch irgendwo Hoffnung und Zuversicht wecken, dann ist das so die Handschrift Gottes. Wenn Entscheidungen eigentlich eher nur Ängste auslösen oder Nervosität fördern, dann würde ich sagen, dann ist das nicht der Wille Gottes. Es ist natürlich aber schwierig, im Einzelfall das herauszufinden. Und vielleicht gibt es auch eine ganze Reihe Entscheidungen, wo ich sagte, da habe ich den Willen Gottes nicht richtig gegriffen. Aber ich glaube schon, dass man da anhand des inneren Friedens, so beschreibt es ja auch Ignatius von Loyola, davon ausgehen kann, das ist der Wille Gottes.
Jetzt könnte man natürlich von Umständen gucken, sagen, eine Versetzung von Essen nach München, wow, das klingt gut. Das ist aber immer nur ein Aspekt. Es kommen ja ganz viele Momente mit dazu, die natürlich so eine Entscheidung mit beeinflussen. Aber eine Versetzung ist ein Blick nach vorne. Sie werden dort weiter tätig sein. In der vorangegangenen Sendung hatten wir gerade das Beispiel, dass eine Familie erlebt hat, dass ihr Kind an Krebs erkrankt ist. Das war gerade in der Sendung, die wir vorhin noch gehört haben. Und auch hier hat es letztlich Segen gebracht. Und auch hier können wir vielleicht mal im Laufe der Sendung nachspüren, inwiefern könnte es sich auch hier um eine Entscheidung Gottes handeln. Also eine gar nicht so leichte Frage. Sie haben einen Vortrag vorbereitet, Pater Busse, und nun bitte ich Sie, diesen Vortrag zu halten.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Eine Mutter beklagte sich neulich bei mir, dass eine ihrer erwachsenen Töchter ihr jedes Wort im Munde rumdrehe und bei den Geschwistern Stimmung gegen sie mache. Eine Lehrerin erzählte mir, sie habe in den letzten Wochen etliche Kilogramm abgenommen, weil ihr Mann das Interesse an ihr verloren habe und sich trennen wolle. Nun falle es ihr schwer, jeden Tag vor den Schülern zu stehen. Sie habe keine Kraft mehr. Ein junger Mann suchte das Gespräch, weil ihm zu wiederholten Male die jeweilige Freundin davongelaufen sei. Also kann es ja nicht nur an den, wie er selbst kritisch und ironisch meinte, blöden Mädels liegen, sondern es müsse auch an ihm liegen, aber er wisse nicht warum und im Moment sei er einfach nur am Boden zerstört. Drei Beispiele, drei Schicksale. Und doch ließe sich die Liste beliebig verlängern. Nun, wenn es den Menschen gut geht, dann kommen sie meist ganz gut allein damit zurecht, aber wenn sie Probleme haben, dann sind wir Seelsorger gefragt. Und wenn nach längerer Begleitung sich ein Problem gelöst hat, dann bekomme ich auch mal dankbare Erfolgsmeldungen zugemailt. Doch als ich vor wenigen Tagen eine Mail von einer jungen Frau bekam, in der sie sich bedankte für mein Mitgehen auf allen ihren Wegen durch Höhen und Tiefen, da klang das für mich wie eine Abschiedsmail und ein letzter SOS-Hilferuf vor einem geplanten Selbstmord. Als ich dort anrief, meldete sich niemand. Meine Sorge wuchs. Dann am Abend meldete sie sich von sich aus, weil sie meine Nummer auf ihrem Telefon gesehen hatte. Das Ganze erwies sich als blinder Alarm, als haltlos. Sie wollte mir wirklich einfach eine Freude machen, so ganz spontan. Wir mussten dann beide lachen. Dieser kleine Einblick in den Seelsorgealltag macht deutlich, unser Wohlbefinden und unser Leiden hängen doch in großem Maße von den Entscheidungen anderer ab. Das fängt an mit unserer Zeugung. Unsere Eltern wünschten sich ein Kind. Ihre Entscheidung hat dazu geführt, dass es uns gibt. Als sein Vater einmal seinem Arbeitskollegen mitteilte, seine Frau erwarte das fünfte Kind, da fragte dieser verunsichert zurück, ein Wunschkind? Der Vater antwortete in seiner schelmischen und doch tiefgründigen Art, ein Wunschkind des lieben Gottes. Wenn junge Leute sich ihre Liebe gegenseitig eingestehen, einer den Hochzeitsantrag stellt und der andere ebenfalls Ja sagt, dann fühlen sich beide wie im siebten Himmel aufgrund ihrer Entscheidungen. Wir könnten also feststellen, dass die Entscheidungen anderer uns gut tun oder uns leiden lassen. Und je näher die Menschen uns stehen und je schwerwiegender ihre Entscheidungen sind, desto massiver ist ihr Einfluss auf unser Leben. Auf diesem Hintergrund wird die auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich klingende Bitte des Psalmisten verständlich: Belebe mich, Herr, durch deine Entscheide. Hinter dieser Bitte des Psalmisten steckt eine Weltsicht, die sich nicht mit den rein irdischen Faktoren begnügt, sondern bei aller menschlichen Freiheit das, was dann tatsächlich geschieht, auf die letzte Ursache, auf Gott zurückführt. Wenn er, Gott, der Allmächtige und Allgegenwärtige ist, dann kann ich noch so viele Zwischenglieder in der Ursachenkette einfügen und berücksichtigen. Letztlich ist er es, der einen Gesamtplan von dieser Welt hat und ihn umsetzt. Dabei kommt dem Psalmisten der Blick auf die Freiheit und Mitursächlichkeit der Menschen nicht abhanden. Der Psalm 119 ist ja sehr lang. Und da finden wir auch solche Äußerungen wie Schande über die Stolzen, die mich zu Unrecht unterdrücken, oder Stolze stellen mir Fallen, sie handeln nicht nach deiner Weisung, oder Frevler lauern mir auf, um mich zu vernichten, oder erlöse mich aus der Gewalt der Menschen, oder mir nähern sich tückische Verfolger. Das Interessante an diesem Psalmgebet ist also, dass nicht in einer friedlichen Sonntagsnachmittagslaune unbeschwert gesungen werden kann, lobet den Herrn, der alles so herrlich regiert, sondern dass mitten in Verfolgung und Bedrängnis, wo es drunter und drüber geht, der Beter eine letzte Sicherheit schöpft aus dem Glauben an die Allmacht und Letztursächlichkeit Gottes. Gerade in den Turbulenzen, die unsere Kirche im letzten Jahr durchgeschüttelt hat, und auch in den gesellschaftlichen Umbrüchen, deren Zeugen wir sind, ist es hilfreich, diese Perspektive des Psalmisten uns zu eigen zu machen. Um es noch einmal mit anderen Worten zum Ausdruck zu bringen: die vorsehungsgläubige Deutung der Geschichte lehrt, allen Geschehnissen auf den Grund zu sehen, um die schöpferischen und zerstörerischen Kräfte im Weltgeschehen zu entdecken, bloßzulegen und aus ihrer Art und Richtung Gottes Wunsch und Willen für das Morgen richtig zu deuten. Sie gibt Mut und Kraft, sich mit den Aufbaukräften zu verbinden und die Zerstörungsmächte zu bekämpfen und so schöpferisch in die Geschichte einzugreifen. Die Hauptkräfte, die sich im Weltgeschehen auswirken, sind Gott und Teufel. Beide stehen in ewigem Gegensatz zueinander. Beide sind die Großmächte, die in unversöhnlichem Ringen einander befehden, die Bundesgenossen unter den Menschen suchen und so die Welt in zwei Lager spalten: in die Stadt Gottes und in das Reich des Teufels. So wird und bleibt das Thema der Weltgeschichte stets dasselbe. Es wandelt sich tausendfach in verschiedenen wiederkehrenden Variationen ab. Es ist der Kampf des Glaubens mit dem Unglauben, das Ringen zwischen Christ und Antichrist, die Auseinandersetzung zwischen Gott und Teufel und deren Anhängern. Gott und Gottes Reich erringt letzten Endes trotz aller Krisen und Rückschläge einen vollkommenen, einen glorreichen Sieg über Satan und Satans Reich. Damit verliert die Geschichte den kleinlichen Charakter einer sich im Nebel verlierenden, vom Zaune gerissenen Streiterei und Balgerei. Sie bekommt Linie, Gehalt und Gestalt, die alle Phasen und Etappen durchzieht und miteinander verbindet, angefangen vom ersten Sündenfall bis zum Weltgericht. Dieses längere, anspruchsvolle Zitat stammt aus einem Brief, den Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, 1949 aus der Schweiz geschrieben hat. Er, der selber 3 Jahre als Häftling im KZ Dachau gelitten hatte, zeigte damit eine Linie auf, die auf die damals vorherrschende seelisch-geistige Not eine Antwort gab. Wie konnte es zur Nazi-Diktatur und zu all den Gräueltaten kommen? Bei aller Würdigung von gesellschaftlichen und psychologischen Faktoren hat diese Straffung auf die letzte Ursache Gott für den Einzelnen auch eine Auswirkung auf seinen Glauben. Es macht nämlich das Glauben können nicht einfacher. Thomas von Aquin, dieser tiefgründige Denker, behalf sich mit der Wortschöpfung: Gott ist die Erstursache, die Geschöpfe sind die freien Zweitursachen. Seitdem greifen Theologen immer wieder auf dieses Wortpaar zurück, wenn sie Geschichte gläubig deuten wollen. Für mich zum Beispiel war der Mauerfall am 9. November 1989 nicht nur eine Informationspanne zwischen Politbüro-Pressesprecher Schabowski und den Grenztruppen oder ein Zufall mit unabsehbaren Folgen. Für mich steht hinter den Ereignissen vom Herbst 1989 auch eine Entscheidung Gottes, der nach 40 Jahren Diktatur meint, nun sei es wirklich genug. Gott hatte sich unseres Volkes neu erbarmt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit dieser gläubigen Geschichtsdeutung nicht nur Zustimmung, sondern durchaus auch Widerspruch erlebte. Und doch haben weder damals noch heute die Gegenargumente mich überzeugen können. Wenn ich an diesen Psalmvers denke: belebe mich, Herr, durch deine Entscheide, dann sind die Vorgänge von 89, 90 eine solche Entscheidungskette Gottes, die mich belebt. Aus demselben Brief von 1949 von Pater Kentenich noch ein anderes kurzes Zitat: heute hat es den Anschein, so meinen viele, als wäre der Herr der Welt aus seiner souveränen Ruhe und Griffsicherheit herabgesunken in Ohnmacht und Hilflosigkeit, als überließe er Schöpfung und Geschichte hilflos, wie ein Wagenlenker, der die Zügel verloren hat, sich selbst oder der Willkür entarteter Menschen und diabolischer Zerstörungswut. Wie soll man sonst, so sagt man, den Sinnlosigkeiten himmelschreiender Grausamkeiten und die furchtbare Tragik ungezählter Menschenschicksale und Völkerschicksale erklären? Andere gibt es, die die ungeheuren Katastrophen der Gegenwart als außergewöhnliche Gebärnot deuten. Auch sie stehen vor Rätseln. Wieder und wieder beschäftigt sie die Frage, wie mag das Kind solcher Schmerzen aussehen? Welche Züge mag das kommende Welt- und Gemeinschaftsbild tragen, das aus dieser Werdenot hervorgeht? Zitat Ende. Diese Bitte an Gott, belebe mich durch deine Entscheide, lässt uns aber nicht nur die gesellschaftlichen Entwicklungen in den Blick nehmen, sie kann uns auch helfen, unsere ganz persönliche Lebensgeschichte zu deuten. Jeder von uns kann sich an Situationen im eigenen Leben erinnern, wo ein Gespräch oder eine Begegnung mit einem Menschen, die Lektüre eines bestimmten Buches oder ein Ereignis zu einer Weichenstellung für das spätere Leben wurde. Edith Stein zum Beispiel besucht eine Freundin, bei der sie übernachten will. Ihr fällt die Biografie von Teresa von Avila in die Hände. Sie fängt an zu lesen und kommt nicht mehr davon los. Am nächsten Morgen ist sie nicht nur Christin, sondern sie hat ihre ganz persönliche Berufung in den Karmel als Anruf Gottes erkannt und bejaht. Am 25. September 2010 sprach die Kirche Chiara Luce Badano selig. Diese erste Selige der Focolare-Bewegung stirbt am 7. Oktober 1990 mit 17 Jahren an Krebs. In ihrem Leben können wir das eigenartige Paradox beobachten. Nachdem alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und ihr die Ärzte den baldigen unausweichlichen Tod mitteilen müssen, kämpft sie sich durch, ein Ja zu diesem Schicksal zu sagen. Sie bleibt also nicht bei den vordergründigen medizinischen Problemen stehen oder jammert über die mangelnden Fortschritte in der Medizin. Nein, sie kann zu dieser Krankheit Ja sagen als unbegreifliche Entscheidung Gottes. Und dieses innere Ja schenkt ihr eine seelische Lebendigkeit und Ausstrahlung, sodass die Gründerin der Focolare-Bewegung ihr den Beinamen Luce, Licht, verleiht. Fortan ist sie es, die ihre Freundinnen und Schulkameradinnen, ja sogar ihre Eltern, aufmuntern kann. Ein weiteres Beispiel. Josef Engling, ein Schönstädter aus der Gründungszeit, schreibt als Soldat im Ersten Weltkrieg in sein Tagebuch ein Gebet. Darin nennt er die Gottesmutter immer Lieb Mütterlein. Also jetzt dieser Gebetstext, Lieb Mütterlein, Mater ter admirabilis, übersetzt heißt es also Mutter dreimal wunderbar, dir bringe ich mich aufs Neue als Opfer dar. Dir opfere ich auf, alles was ich bin und habe, meinen Leib und meine Seele, mit all ihren Fähigkeiten, all mein Hab und Gut, meine Freiheit, meinen Willen. Dir will ich ganz und gar gehören, dein bin ich. Verfüge über mich und das Meinige ganz, wie es dir gefällt. Wenn es sich jedoch mit deinen Plänen vereinigen lässt, lass mich ein Opfer sein für die Aufgaben, die du unserer Kongregation gestellt hast. In Demut dein unwürdiger Diener. Im Felde am 3. Juni 1918. Am 4. Oktober desselben Jahres tötet ihn eine Granate. Auch das gibt es also, dass ein Christ das Weizenkorngesetz nicht nur allgemein bejaht, sondern sich schon darauf einstellt. Es könnte ja sein, dass Gott das von mir verlangen würde. Dann sage ich schon jetzt mein Ja dazu. Und die Wirkung? Seine Mitsoldaten, die um dieses seelische Ringen und Wachsen ja gar nicht wussten, beschrieben ihn als sehr hilfsbereit und kaltblütig, der nicht so schnell in Panik zu bringen war, auch in sehr turbulenten Situationen. Ein weiteres Beispiel. Pater Kentenich wurde am 20. September 1941 verhaftet von der Gestapo. Nach vierwöchiger Dunkelhaft kommt er in eine Einzelzelle. Um Weihnachten wird ein ebenfalls inhaftierter Priester, der sich sehr schwer abfinden kann mit seiner Haft, zu Pater Kentenich in die Zelle verlegt. Pater Kentenich schreibt ein Kassiber, in dem es heißt, ein 61-jähriger Priester sitzt neben mir. Er schluchzt wie ein Kind. Ich könnte zerplatzen vor Not und Leid, Weihnachten im Gefängnis und dazu meine armen Verwandten, meine Pfarrei. So leidet der arme Herr unter dem Verlust der Freiheit. Ich schenke dem lieben Gott von ganzem Herzen den Verlust der Freiheit gern. Ich bin bereit, ihn bis zum Ende meines Lebens in allen möglichen Formen zu ertragen, wenn ich Ihnen und der ganzen Familie dadurch bis zum Ende der Zeiten Fortbestand, Fruchtbarkeit und Heiligkeit erkaufen kann. Das Wertvollste, was der Mensch hat, ist seine Freiheit. Mit aufrichtiger, glühender Liebe opfere ich diese Freiheit, damit der liebe Gott für alle Zeiten den von mir für Sie so heiß ersehnten Geist der Freiheit der Kinder überreich schenkt. Pater Kentenich sieht also in seiner Inhaftierung nicht nur die Machenschaften eines Unrechtsstaates, sondern er sieht dahinter eine Entscheidung Gottes, auch wenn es nicht ganz so klar ist, was Gott von ihm in dieser Situation erwartet. Er kann aber dadurch mit der Situation ganz anders umgehen als sein Mithäftling, der in der vordergründigen Ursache-Wirkungskette verhaftet bleibt und die Wirklichkeit nur als schlimme Katastrophe deuten kann. Ich weiß nicht, wie ich in dieser extremen Belastungssituation gefühlt oder reagiert hätte. Ich möchte also diesen inhaftierten Priester und seine Reaktion nicht verurteilen. Ich beobachte aber, dass die Zurückführung auf die letzte Ursache, so wie Pater Kentenich es vollzieht, ihm letztlich eine größere Gelassenheit und Zuversicht schenkt. Herr, belebe mich durch deine Entscheide. Ein weiteres Beispiel: Als Don Bosco in den Jahren 1844 bis 1846 immer wieder mit seinen Jungen umziehen musste, weil sich Nachbarn oder Mieter über den Lärm und den Dreck beschwerten oder die Eigentümer der Häuser und Wiesen voller Misstrauen auf das Treiben von Don Bosco schauten und dazu noch andere Turiner Priester davon überzeugt waren, dass er dringend in die Psychiatrie musste, da glaubt er daran, dass sein Werk nicht das Produkt des eigenen Ehrgeizes war, sondern ein Werk Gottes, und dass Gott ihn dorthin führen würde, wo es für die Jungen am besten war. Wenn man ein zartes Kohlpflänzchen immer wieder verpflanzt, dann kann es sich zu einem richtigen großen Kohlkopf entwickeln, pflegt er den Jungen gegenüber zu scherzen. Durch deine Entscheide belebe mich. Wir können also beobachten, dass gerade in der seelisch-geistigen Entwicklung der Heiligen diese innere Einstellung sie vor Resignation geschützt hat und Kräfte mobilisiert hat. Die angeführten Beispiele aus dem Leben hervorragender Christen mögen genügen. Ich darf aber kurz noch ein Thema streifen, das mich als Priester besonders berührt. Es ist ebenso eine Illustration zu der Psalmbitte: Belebe mich durch deine Entscheide. Zum Abschluss des Priesterjahres konnte ich in Rom dabei sein. Und in seiner Predigt sagte damals der Papst: Wäre die Absicht des Priesterjahres gewesen, eigene menschliche Leistungen zu rühmen, so wäre es durch die Vorgänge zerstört worden. Aber es ging uns gerade um das Gegenteil: das Dankbarwerden für die Gabe Gottes, die sich in irdenden Gefäßen birgt und die immer wieder durch alle menschliche Schwachheit hindurch seine Liebe in dieser Welt praktisch werden lässt. Daher sei das Geschehene ein Auftrag zur Reinigung an uns und ein Auftrag, der uns in die Zukunft begleitet und der uns erst recht die große Gabe Gottes erkennen und lieben lässt. Priestertum ist nicht einfach Amt, sondern Sakrament. Gott bedient sich eines armseligen Menschen, um durch ihn für die Menschen da zu sein und zu handeln. Diese Kühnheit Gottes, der sich Menschen anvertraut, der Menschen zutraut, für ihn zu handeln und da zu sein, obwohl er unsere Schwächen kennt, das ist das wirklich Große, das sich im Wort Priestertum verbirgt. Soweit das Zitat vom Papst. Gott hat sich entschieden, seine Kirche so zu gestalten, dass es das Priesteramt und das Priestersakrament in dieser Kirche als Dienstamt gibt. Das hilft mir auch in kritischen Situationen, Diskussionen, von denen es ja nicht wenige gibt. Ich brauche mich vor Menschen nicht zu rechtfertigen, dass ich Priester bin. Ich darf auch sagen, dass durch die Weihezulassung durch die Kirche es ja nicht nur meine eigene Entscheidung ist, Priester geworden zu sein. Auch die Verantwortlichen der Kirche haben ein Ja dazu gesagt. Das hilft mir manchmal, wenn von mir alles Mögliche erwartet wird, aber nicht unbedingt die priesterlichen Dienste abgerufen werden. ich bin ja nicht in erster Linie Priester geworden, um als Entertainer, als Freizeitgestalter, als Seniorenanimateur, als Sozialarbeiter, als Verwalter oder als Taxifahrer zu arbeiten. Das darf alles auch mal sein. Aber in erster Linie bin ich der Priester geworden, um durch meine spezifischen priesterlichen Dienste das meine dazu beizutragen, dass die Kirche an Vitalität gewinnt und immer mehr zum Segen für die Menschen wird. Also auch letztendlich hinter meinem Priestertum darf ich sehen, steckt eine Entscheidung Gottes, die mich dann auch belebt. Ich möchte nun Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitten, uns an Ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. Wie ist es Ihnen ergangen? Können Sie aus eigenem Erleben bestätigen, wie dieses innere Ringen um ein Ja zur Wirklichkeit, wie sie nun einmal ist, Ihnen geholfen hat, wieder in die alte oder in eine ganz neue Vitalität zu finden?
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute geht es in der Spiritualität um Entscheidungen Gottes für unser Leben und inwiefern diese uns beleben. Und Frau Riedl aus Südtirol ruft an. Grüß Gott.
Guten Nachmittag. Einen herzlichen Gruß in die Runde und an Sie, Herr Pastor. Ich höre Sie immer so gern. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Meine Erfahrung vor 2 Monaten mit einer Diagnose, die ich natürlich nicht erwartet hatte, war, ja, ich kann sagen, ich habe erfahren, dass ich wirklich einen Glauben habe, auch wenn es drauf ankommt. Und in der Situation, ich weiß nur von der Psyche her, die hat ganz schön da durcheinander gebracht. Ich habe für einige Stunden überhaupt nichts mehr hören können. Mein Gehör war weg. Und das war eigentlich schon noch das Schlimmere. Aber im Nachhinein kann ich einfach, ich wundere mich jetzt im Nachhinein, dass es mir damals überhaupt nicht eingefallen ist oder wäre, jetzt vom Ärztlichen her, weiß Gott, was zu unternehmen, auf den Kopf zu stellen und ich weiß nicht was alles, sondern dass das Erste, womit ich mich befasst hatte, war, also, wenn das jetzt wirklich gefragt ist und wenn das jetzt ja, so sein soll oder muss, oder wenn jetzt, dann, wie komme ich damit zurecht? Und dann habe ich mich wirklich vom Glauben her einfach echt damit auseinandergesetzt und mit Gott zusammengesetzt und konnte wirklich dann es einfach durch und durch und durch bis zum Letzten auch denken. Und erfahrungsmäßig war es für mich, ja, aufs Ganze gesehen, einfach, ja, eine gnadenvolle Zeit, muss ich einfach sagen. Und das jetzt beginne ich zu überlegen, ja, um Himmels Willen, man wird ja wohl auch noch etwas dagegen tun können, machen können. Man muss ja nicht einfach jetzt da alles so hinnehmen. Aber das, was im Augenblick wichtig war, ja, die Dinge einfach mit Gott richtig auszumachen, zurechtzukommen und das wirklich Ja zu sagen. Und darüber freue ich mich einfach riesig, weil man das ja erst weiß, wenn man in der Situation ist. Danke.
Ja, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Wunderbar. Pater Busse.
Was mir gefällt, ist dieses, wie die Frau sagt, im Ernstfall wird praktisch der Glaube aktiviert. Ja, so dieses, ich kann innerlich mich durchkämpfen dazu, dass das jetzt passiert, dass das sein darf. Und dann wird für mich trotzdem die Welt nicht untergehen. Und dann eigentlich erst so dieser zweite Schritt, was kann man medizinisch dagegen unternehmen? Ich finde es klasse.
Dinge, die uns in unserem Leben passieren. Ich erinnere mich, dass ich mal ein Erlebnis hatte mit auf einer Reise nach Spanien. Da war es so heiß und dann ist einer mit, der durfte aber nicht ins Wasser, weil er ganz frisch Kontaktlinsen hatte. hatte das aber vergessen und ist damit ins Wasser gehüpft und dann stand er da in diesem kleinen See so und plötzlich sagt er, ich bin blind, ich sehe nichts mehr, ich bin blind, Hilfe. Und gleich der nächste Gedanke war, oh Herr, ja, jetzt hast du mir gezeigt, dass ich das nicht hätte machen sollen. Also er war da sehr nah, auch wie die Hörerin gerade, so an dem dran, was will Gott mir damit sagen. Und aber dann war er doch froh, als er die Kontaktlinse wieder gefunden hat in seinem Auge und dann ja damit umgegangen ist. Also hat es mit unserem Alltag zu tun? Frage an Sie.
Klar, das ist genau diese Art, bleibe ich jetzt bei den vordergründigen Ursache-Wirkungsketten stehen oder kann ich nicht wirklich hinter all diesen Dingen Gott als Erstursache oder als Letztursache, beide Begriffe verwendet Thomas von Aquin, dann nehmen und dass ich mich letztendlich auch dann direkt an ihn auch wenden kann und dann entweder muss ich innerlich mich zu einem Ja durchringen und durchkämpfen und sagen, es wird wohl schon für irgendwas gut sein. Oder ich denke an das Stoßgebet, was da meine Großtante immer wieder gesagt hat, Gott ist gut, Gott ist gut, gut ist alles, was er tut. Also das ist ja, widerspricht ja manchmal der Wahrnehmung. Aber wenn ich mir das trotzdem in einer Situation sage, die zunächst wie ein Unglück erscheint, fange ich einfach an zu suchen, ja, was kann ich jetzt doch tun oder wie kann ich darauf reagieren oder gibt es nicht doch irgendwie was Positives? Also das weckt einfach nochmal ganz anders Kräfte, als wenn ich nur so da im Selbstmitleid oder in Vorwürfen gegenüber anderen oder auch in Selbstverwürfen dann stecken bleibe.
Belebe mich, Herr, durch deine Entscheide, so heißt es im Psalm 149, unsere nächste Hörerin. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich rufe aus Altermünster an. Herr Pater Busse, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für den Vortrag und einfach auch für Priester sein. Es ist einfach so wichtig für uns alle. Und ich habe jetzt gerade anregen lassen, von der letzten Hörerin anzurufen, weil ich auch mal so eine Entscheidung hatte. Da ging es auch wirklich um was ganz Weltliches, also was ganz Konkretes. Und zwar um den Wechsel der Stelle. Ich hatte bin Kirchenmusikerin und dann aus bestimmten Gründen hat sich dann aufgetan, die Stelle zu wechseln. Und ich habe nicht gewusst, soll ich es machen oder nicht. Ich habe mich dann so gequält und wirklich mit allen möglichen Leuten gesprochen. Und ich war dort wirklich erwartet und erwünscht, ich sollte hingehen. Aber wirklich diese Angst, wird es gut gehen? Ja, also dieses sichere Boot sozusagen verlassen, wo ich jetzt bin. Ja. Und dann habe ich gesagt, so jetzt muss eine Entscheidung her. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich muss mich jetzt entscheiden, jetzt machen wir es folgendermaßen. Ich mache das jetzt, ich nehme die Stelle an. Und wenn du das nicht willst, dann lass was dazwischen kommen. Und das war wirklich wunderbar, das ist genau das Richtige.
Also Sie haben dann die Stelle angenommen?
Ich habe die Stelle angenommen und da bin ich heute noch, ja. Und das war vor fast 7,5 Jahren.
Okay, ganz, ganz herzlich. Und das hat Sie auch dann entsprechend belebt. Das ist ja das, was uns interessiert. Also auch in ihrer Entwicklung, die neue Stelle, hat Sie dann beflügelt, oder?
Oh ja, weil es ist eine größere Stelle. Ich habe, das Wirkungsfeld ist größer. Ich darf jetzt auch mit dem Kinderchor singen. Das ist einfach das, was ich in der anderen Stelle einfach vermisst hatte, ja. Mit Kindern auch zusammen was zu tun. Mhm. Das ist wirklich sehr bereichernd. Also das hat mich schon weitergebracht.
Ganz herzlichen Dank, wunderbar. Danke für den Anruf.
Ja, bitte.
Alles Gute. Herr Pater Busse, das würde mich natürlich auch interessieren. Also wenn wir jetzt Entscheidungen treffen, wie können wir das zusammen mit Gott machen? Ich erinnere mich, dass jemand mal gesagt hat, ja, du bist ja Christ, du setzt dich irgendwie in den Wald und machst nichts mehr. Das macht dann Gott alles für dich. So habe ich es nicht erlebt. Ich muss ja auch viele Entscheidungen selber treffen. Wie funktioniert das zusammen?
Gut, diese Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, wo wir ihm am ähnlichsten sind, ist ja die Freiheit. Aber Freiheit verwirklicht sich, indem ich Entscheidungen treffe. Und damit werden meine Wahlmöglichkeiten weniger, eben weil ich mich ja für was konkret entscheide und damit immer gleich zu 100 anderen Sachen Nein sage. Aber oft führt das dazu, dass ich dann wirklich mich mehr entfalten kann und letztendlich dadurch auch mehr zum Segen für andere werden kann. Und aber wenn sich also etwas auftut in diese Richtung, wo kann ich mich tatsächlich mehr entfalten und wo werde ich mehr zum Segen für andere, dass ich dann, wenn solche Entscheidungen anstehen, dass ich dann doch sagen kann, dass das könnte für mich der Wille Gottes sein.
Mhm. Herr, belebe mich durch deine Entscheide. Unsere nächste Hörerin, grüß Gott.
Ja, ich möchte gern fragen, wie es damit dann befest, wenn viele Diagnosen daherkommen, ungute, dass Depression aufgehalten werden kann, weil das Berufliche auch noch da ist und so viel noch zur Betreuung. Wie hält man Depressionen dann auf, dass, wenn die kommen, dass man dagegen kämpft?
Gut, das ist natürlich jetzt ein Thema, da bräuchte man ein paar Stunden. Und das ist auch so, dass das eine hilft bei dem einen und das andere bei anderen. Jetzt muss man gucken, so eine häufige Form ist die Erschöpfungsdepression oder sind Depressionen, wo jemand einfach seine Wut, seine Aggression gegenüber dem, der ihn da verletzt hat, nicht ausleben konnte. Dann richtet sich das gegen einen selbst. Oder es ist einfach wirklich nur eine Stoffwechselstörung. Also jetzt, da würde ich wirklich im konkreten Fall einfach Sie bitten.
Nein, es sind Krankheitsfälle, die da eins nach dem anderen sich häuft und deswegen man nicht weiß, wie es weitergeht und dass man da seinen Mann stellen kann im Vertrauen auf Gott und im Vertrauen, es geht schon, so schlimm ist nicht. Ich vertraue auf die Ärzte und dass ich den Mut nicht verliere. Und da ist der Gedanke, die Entscheidungen helfen dazu, wenn Gott diese Entscheidungen schickt, dass man gut drüber kommt und die annimmt.
Und ich denke, dass es gerade schwierig ist, wenn jemand im psychischen Bereich Probleme hat, dann eben sich da positiv zu stellen. Also wenn jemand ein körperliches Problem hat, dann ist er ja von der Psyche her vielleicht noch anders
Es sind
freier.
Körperliche Probleme.
Oder körperliche Probleme, aber wie man damit psychisch umgeht, okay, dann sicher ein weites Feld. Aber Pater Busse, vielleicht können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen. Auch gerade die Frage, kann Gott sowas geschickt haben? Wie ist das ist die Theodizee-Frage, wie passt der liebende Gott und der leidende Mensch zusammen? Wie geht das? Können Sie vielleicht noch ein paar Takte sagen, Pater Busse?
Gut, ich werde jetzt am Freitag bei einer Beerdigung dabei sein, wo auch ein 75-jähriger Mann Selbstmord gemacht hat, der aber eben sich ganz schwer getan hat, über Dinge jetzt was zu reden. Also ich hätte mir vorstellen können, wenn es ihm leichter gefallen wäre, über seine Ängste, seine Sorgen zu reden und hätte dann da einfach auch ein Stückchen Halt gefunden im Austausch mit anderen, dann wäre es nicht zu dieser Kurzschlussreaktion gekommen. Und auch da gilt aber trotzdem, dass Gott ja um die Nöte dieses Menschen weiß und dann immer noch seine Barmherzigkeit größer ist als unsere menschliche Schwachheit oder Kurzschlusshandlung. Also ich glaube schon, dass wir lernen, auch gerade die Männer lernen, über ihre Ängste und über ihre Sorgen zu reden. Ich denke da jetzt an einen Soldaten, der jetzt in den nächsten Tagen nach Afghanistan gehen muss, der schon wieder heute mal dort war, aber sagt, so viel Schiss, wie ich jetzt habe, habe ich noch nie gehabt. Und das, ich finde es gut, wenn man einfach jemanden hat, mit dem man darüber reden kann, dass das hilft, dass man das besser handhaben kann. Also ich habe immer dann Angst, wenn jemand sagt, damit muss ich allein fertig werden, ob dann nicht manchmal das Ganze zu so einem Berg wird, der ihn dann erdrückt. Und dann ist er total blockiert und gelähmt. Also ich merke gerade jetzt im Gespräch, wie manchmal man auch jetzt Situationen entdramatisieren kann und dann mal gucken kann, was ist denn jetzt der nächstmögliche Schritt. Ich denke, vor kurzem war ich gerade im Autofahren, ich hatte meine Freisprechanlage eingeschaltet und da rief eine Frau weinend an und hat mir die Situation geschildert und nochmal geschildert. Und dann habe ich einfach nur das ein Stückchen mal strukturiert und mal geguckt, was ist denn für sie möglich, was ist nicht möglich. Und auf einmal war dann dadurch, dass wir das Ganze jetzt irgendwo in eine ganze Reihe Einzelaufgaben aufgelöst haben, war auf einmal dann die Panik doch abgebaut. Also ich merke immer wieder, wie wichtig es ist, dass man Vertraute hat, wo man wirklich über alles reden kann, wo man sich nicht schämt, auch bei den verrücktesten Gedanken, die am Kommen, und die verrücktesten Ängste, die sich da einstellen. Das hilft schon mal ganz viel, um nicht dann so in Sackgassensituationen zu geraten.
Die Hörerin hat vorhin auch gesagt, wie halte ich am besten solche Krankheiten oder solche Situationen auf? Und nach dem, was Sie schildern, Pater Busse, würde ich auch sagen, wie kann man, also die Frage ist, wie halte ich sie aus? Mit welcher Motivation und mit welchem Grundvertrauen in die Güte Gottes, auch wenn sowas geschieht, kann ich es aushalten? Weil wenn ich dann der ganzen Sache vielleicht positiver begegne, dann wiederum kann ich auch die Krankheit in einer gewissen Form aufhalten. Aber wenn man, denke ich, ständig damit beschäftigt ist, dagegen zu kämpfen, es ist schlimm und ich kann nicht, dann kann es auch sein, dass man dann einfach, dass es immer noch blöder wird. Also das sind so Erfahrungen, die ich da auch mit erlebe. Und ich denke mal, dass dieses Grund- und Urvertrauen ganz wichtig ist, dass Gott es gut mit uns meint, auch wenn wir das jetzt theologisch nicht verstehen, warum das jetzt eine Entscheidung Gottes sein könnte. Ich möchte noch eine Hörerin mit hinein in die Sendung nehmen. Jetzt genau.
Bin ich dran, ja? Oh, danke schön. Sind Sie Pater Busse, ja, mit dem ich persönlich spreche?
Ja.
Ja, ich grüße Sie und bedanke mich. Und ich muss sagen, ich lebe ganz allein und werde mit dem Leben schon gut fertig, obwohl ich 100% Schwerbehinderung habe und so weiter. Ich habe in dem Zustand einmal ein wunderbares Erlebnis gehabt. Ich glaube, da habe ich noch nicht 100% gehabt, weniger, aber ich wollte auf den Pirschling. Und ich bin dann hochgekraxelt und also ich habe drei schwere, ich weiß nicht, wo die Schmerzen mal herkommen, aber ist es eine, ist es das Wirbelgleiten, ist es die Borreliose oder kommt es vom Autounfall, wo ich Kopfplatzwunde, Halswirbelbruch hatte. Ich habe also immer viel Schmerzen. Ich gehe aber trotzdem auf den Berg, weil ich das unbedingt wollte. Ne? Und gehe hoch und habe Ausfall, linkes Bein und liege dann da oben, ich bin nicht mehr auf den Gipfel gekommen, liege nur da und ich muss irgendwie runterkommen, da war die Bergwacht. Also die hat mich dann runtergenommen und sagte, unten ist der Kolbenlift, dann können Sie runterfahren. Ich komme aber dann dahin und dann fuhr der Kolbenlift nicht und kein Mensch war da und es wird Dämmerung und ich sitze da oben und jetzt kommt's. Ich sitze da oben und wusste, ich kann nicht gehen, aber irgendetwas wird passieren. Also ich sitze da oben, dachte, jetzt esse ich mal einen Apfel und dann esse ich noch einen Apfel und guck herum und die Felsenwand und die ziehenden Wolken und durch die Schneise sehe ich unten in Oberammergau die Lichter angehen. Ich bin aber restlos glücklich. Es war so, ich hatte keine Schmerzen. Ich war von dieser Stille und war ich so entrückt. Also ich muss irgendwie so eine Erweiterung gehabt haben. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich war einfach glücklich. Ich sitze da oben. Ich wusste, ich kann nichts machen, aber irgendetwas wird passieren. Und ich denke mir, das, was ich da oben erlebt habe, ich habe auch nicht einmal gebetet, ich habe auch nicht geweint, ich habe dann noch einen Apfel gegessen und staune nur über den Frieden um mich herum und in mir. Ich dachte, ich war in allem, in dieser wunderbaren Natur, in diesem Abendfrieden. Und ich denke, das war so ein Grenzerlebnis. Und dann sitze ich da und auf einmal kommt was Helles aus dem Wald unten, die Buckelpiste runter. Und ich versuche es schnell zu erzählen. Ja, also da kommt was Helles rauf. Und das ist aber eine Frau im weißen Dirndl. Später erkannte ich den Mann und den Hund. Und wie sie mich dann sahen, ich habe gewunken und gerufen, was machen Sie denn da? Sag ich, kann nicht mehr gehen. Ja, wir kommen aus Mittenwald und wir haben eine Hütte, Sie können gern bei uns schlafen. Aber mein Mann bringt Sie auch runter. Und so war das dann auch. Ich habe immer noch gestaunt. Er hat mich dann zu seinem Jeep, ich weiß nicht, wie ich runtergekommen bin. Ich war wie entrückt. Ich war irgendwie wie entrückt, aber total glücklich. Und dann steige ich in den hohen Jeep ein. Ich weiß noch nicht, wie ich reingekommen bin. Ich sage, du musst bitte fahren, so vorsichtig. Über die Wurzeln und so und unten, wie ich dann an meinem Auto, da hatte ich einen Kanister, weil ich habe ja geschwitzt beim Bergsteigen, ich habe mich geduscht und dann bin ich in meinen Schlafsack rein und ich habe immer noch gestaunt, ich war entrückt, was war das denn jetzt? Und seitdem, ich habe eine Liebe zu Gott, eine solche Liebe, egal was kommt, ich habe viel Schmerzen und ich muss viel aushalten und ich habe auch keine Hilfe hier bei der Sanierung gehabt, ja, wie sieht das mit der Bezahlung aus, ich bin bei der Grundsicherung, ich habe kein Geld, also immer mit Gottes Hilfe wird es schon gehen. Und ich muss sagen, ich liebe Gott. Gott ist gut. Was anderes kann ich den Menschen? Dachte ich, wenn ich noch mal besser laufen könnte, die Füße wären pelzig und ich stolper manchmal wie eine Betrunkene. Aber ich denke, wenn ich noch mal auf die Beine käme, würde ich gern wandern als Prediger von Gottes Liebe reden, von Gottes Liebe. Ich liebe Gott und er hilft mir auch weiter und wie es ihm, ich bin kein guter Mensch, halte ich mich nicht dafür, aber ich weiß, er wird Erbarmen haben und ich habe noch einige Erlebnisse, wo ich merke, er nimmt seine Hände und hebt mich drüber hinweg. Und das möchte ich den Menschen zurufen, die alle so unglücklich sind, an Gottes Güte glauben, an Gottes Liebe, die ist so unendlich. Ich glaube, dass wir Gott gar nicht verstehen, wie großartig er ist.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Bewegt uns sehr. Das finde ich passt auch Pater Busse als vielleicht so als ein Abschlussgedanke dieser Sendung, weil gerade das, was immer die Entscheidung Gottes sein mag, ist die Frage ja, wie wir ihr begegnen können. Die Frau hätte ja da auf dem Berg verzweifeln können und sie hatte einfach dieses Vertrauen und wurde belebt. Also sogar bis hin, wie sie es geschildert hat, in eine Entrückung, ein ganz besonderes Erlebnis. Aber es ist eigentlich ein Bild, wie das gedacht sein mag, nach diesem Psalm, Herr, belebe mich durch deine Entscheide, oder?
Das ist so ähnlich wie der Franz Xaver, dieser große Jesuitenmissionar, das erlebt hat beim Schiffbruch, also mitten da im Orkan und bei den hohen Wellen, klammert er sich da an so eine Holzplanke und erlebt dann dort auf einmal, genau wie es eben die Hörerin gerade beschrieben hat, einen ganz tiefen inneren Frieden. Gott wird mich hier rausführen, weil es in Europa ganz viele gibt, die dafür beten und dafür opfern, dass meine Mission erfolgreich ist. Mhm. Das gibt es also mitten in diesem, eigentlich in dieser ausweglosen Situation, dass Gott dann einfach die Seele unmittelbar selber berührt und dann diesen unaussprechlichen Frieden oder diese Gelassenheit dann schenkt, wo man eigentlich nichts mehr will, auch nicht mehr das Gefühl hat, man betet, also dass man jetzt Worte formuliert, sondern einfach so dieses Ausruhen in diesem inneren Frieden. Das hat ja Franz Xaver sehr schön beschrieben in einem seiner Briefe da nach Rom.
Mhm. Pater Elmar Busse, wir kommen zum Ende unserer Sendung. Vielleicht können Sie noch einen abschließenden Gedanken sagen und dann uns auch ein abschließendes Segensgebet sprechen.
Ja, ich möchte einfach noch so einen Text aus diesem Brief aus einer Studie von Pater Kenzich von 1949 bringen und dann noch den Segen geben. Pater Kenzich schrieb damals, Gott ist ein Gott des Lebens, wo er brechen und zerbrechen, wo er untergehen, wo er sterben lässt, da will er neues Leben schaffen. So muss das Saatkorn erst sterben, es muss untergehen, dann bringt es viele Frucht. Legen wir diesen Maßstab an die heutige Zeit an. Lassen wir die furchtbaren Trümmer, die schrecklichen Verheerungen auf uns wirken, die uns allenthalben in der physischen, in der moralischen, in der geistigen Ordnung begegnen, so möchten wir den Atem anhalten. Transitus Domini est. Es ist Vorübergang des Herrn. Es muss eine herrliche neue Welt sein, die er aus diesem gewaltigen Sterben entstehen lassen will. Es muss eine wundersame Ordnung sein, die er aus den Katastrophen und Ruinen neu gestalten will. Soweit das Zitat von Pater Kenzich von 1949. Und jetzt möchte ich Ihnen allen den Segen geben, damit auch Sie erleben dürfen, dass Gott Sie durch seine Entscheide belebt. Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Pater Elmar Busse. Und ja, vielen Dank für diese Sendung.
Bitteschön, auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten, können Sie eine CD bestellen und beim CD-Dienst von Radio Horeb bestellen. Das wäre die Telefonnummer des CD-Dienstes 08323 9675120. Wenn Sie möchten, können Sie auch im Internet die Sendung nachhören unter www.horeb.org. Dort unter Podcast, abrufbare Sendungen, Spiritualität des heutigen Datums. Einfach nochmal nachhören, Herr, belebe mich durch deine Entscheide. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über Radio Horeb, können Sie gerne unseren Hörerservice anrufen. Das ist folgende Telefonnummer 08323 9675110. Serviceangebot von Radio Horeb für Sie. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, Bodo Klose, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.